Neben unserer Gasgeflüster-Ausfahrt im Mai steht ein weiteres Event an, das erste Mal mit unserer Community auf die Rennstrecke in Oschersleben. Und das ist der Anknüpfungspunkt der heutigen Folge. Wir gehen der Frage auf den Grund, warum man überhaupt mit dem Motorrad auf die Rennstrecke gehen sollte. Und wenn du dich dazu entschieden hast, was du beachten solltest, was du alles planen musst, welche Kosten du berücksichtigen musst und wie du optimal vorbereitet auf die Rennstrecke gehst. Ein Gasgeflüster-Spezial. Viel Spaß beim Hören. Let's go. Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten.
Das war der erste, das erste Nude-Intro bei uns hier im Gasgeflüster-Podcast. Und dank Gausschen Weichzeichner kann niemand meine Nippel sehen. Ich habe es gerade noch geschafft.
Wir werden bald irgendwie zensiert. Das hat man ja noch nicht erlebt. Während unser Jingle einlief und ich gerade so ein bisschen am Überlegen war, boah, geil, so eine Metal-Version dazu mit Headbang, wären wir auch mal ganz nice, auch wenn da so viel Haare bei mir nicht rumwedeln würden. Und ich diesen Gedanken also nachhing, fing an, Michel sich auszuziehen. Er wollte wohl noch schnell seinen Pulli ausziehen und entblößte seinen ganzen Adoniskörper. Jetzt weiß ich wenigstens, nicht nur sein Gesicht strahlt mich wieder an, sondern auch die Haut darunter strahlt vor ewiger Jugend.
Es schneeweiß.
Ein Wahnsinn. Ja, aber genauso soll es sein. Schützend vor der Sonne. Es gibt keine gesunde Bräune. Ich bin hier ja in einer Beziehung mit einer absoluten Skincare-Profi. Wie sagt man denn die weibliche Form davon? Ja, Profi einfach. Prophezeit mir das jeden Tag und hält da immer an, dass ich doch immer schön den Sonnenschutz verwende, um dem Hautkrebs vorzubeugen. Das machen wir natürlich und dann bleibt sie auch jung und straff. So viel der Exkurs zu dem Thema, das eigentlich keinen Motorradfahrer oder Motorradfahrerin interessiert, weil meistens ja doch die Lederpelle über der eigentlichen Haut sein sollte. Und damit direkt zum Thema Motorrad, denn wir sind und bleiben ein Biker-Stammtisch. Heute großes Thema Rennstrecke. Wieso solltest du auch das potenziell machen? Und wenn du dich dazu entschieden hast, es das erste Mal zu machen, was erwartet dich? Worauf solltest du achten? Das heute das Hauptthema in diesem Podcast. Bevor müssen wir aber nochmal ein paar Themen wieder aufrollen aus den vergangenen Folgen. Wir haben wieder zahlreiches Feedback bekommen und ausgewählt. Davon wollen wir auf ein, zwei Sachen eingehen. Ich habe zwei Briefe, nenne ich es mal, dabei. Michel, du hast auch ein Thema mit dabei. So würde ich sagen, ich starte vielleicht den Feedback-Reigen. Du gibst dann das Intermezzo und dann schließe ich nochmal ab. Mein erstes Feedback, das ich einmal vorlesen möchte, das ist einfach herrlich. Möchte ich mal mit reinbringen. Einfach nochmal, wir hatten letztens den Appell oder die Info auch, hey, wenn es euch nicht passt, ihr könnt immer gerne ausschalten. Und in dem Fall ist es auch so, Richard schrieb uns eine schöne E-Mail, der Betreff sehr lang. Also der Betreff ist nicht sehr lang, sondern da steht geschrieben sehr lang. Und die schöne Nachricht, hallo zusammen, müssen Podcasts immer eine solche epische Länge haben? Ich würde mir wünschen, dass es auch mal ein bisschen knackiger geht. 1,5 Stunden für einen bescheidenen Erkenntnisgewinn ist mir einfach zu viel. Richard, vielen Dank für dein Feedback. Es ist ein Stammtisch, es bleibt ein Stammtisch. Epische Kürze ist nicht das Stilmittel unserer Wahl. Das wird es auch in der heutigen Folge nicht geben. Wenn man über sowas Schönes wie das Motorradfahren spricht, finde ich, gibt es eigentlich kaum genug Worte, die das alles beschreiben können. Wenn es kürzer sein soll, können wir ja mal überlegen, dir das Transkript zur Verfügung zu stellen, wenn raus ist.
Oder ich muss da tatsächlich einsteigen, denn man muss bei uns ja unterscheiden. Es gibt natürlich die Folgen mit uns beiden und dem Stammtischgelaber und wir bekommen ja auch wirklich sehr, sehr regelmäßig zurückgespielt, dass viele der Zuhörenden das auch einfach feiern. Die Leute mögen das, wenn sie uns einfach nur so ein bisschen beim Labern zuhören können. Und in der Regel rollen wir da ja auch Themen auf, die für alles ein bisschen Relevanz haben. Natürlich nicht in maximaler Detailtiefe und Auflösung, wie man sich das vielleicht von einem wissenschaftlichen Podcast wünschen würde und mit entsprechend großem Erkenntnisgewinn. Aber wir haben natürlich auch die Folgen, in denen wir Gäste begrüßen. Und da möchte ich gleich teasern auf die kommende Folge nach dieser. Denn da sind wir wirklich wieder hoch informativ unterwegs. Wir haben einen Spezialisten, einen Wissenschaftler sogar, offizieller Doktor Ingenieur und es wird mal wieder um ein richtiges Hardcore-Deep-Dive-Thema im Bereich Motorrad gehen. Also Richard, falls du Bock auf alle Formen von Informationen haben möchtest und zwar nicht von uns Noobs, sondern von einem Fachmann, hör dir unbedingt den nächsten Podcast an. Da wirst du auf jeden Fall auf deine Kosten kommen und an der Stelle kann ich dir auch nur empfehlen, werf doch einfach mal einen Blick in unsere Showlist, sage ich jetzt mal, auf deinem Podcast-Player der Wahl. Da wirst du sehr, sehr viele Folgen finden mit Gästen und Gästinnen. Und da hast du vielleicht dann auch ein bisschen mehr Informationsgehalt als das, was du von unserem Stammtischgelaber so erwartest. Aber heute haben wir wieder eine Stammtischfolge und da freue ich mich auch sehr drauf.
Aber sie wird,
es wird wieder emotional werden.
Emotional auch, aber auch informativ. Wir haben sogar eine Struktur schon erarbeitet, eine Agenda für uns, also top vorbereitet. Ein Tipp noch am Rande, wenn einem zu lang ist, kann man wahlweise entweder einfach den Player schließen oder viele bieten auch an, auf 1,5 Geschwindigkeit hochzugehen. Wobei ich sagen müsste, wir reden ja nicht nur lang, sondern meistens auch sehr schnell. Also das wird dann eh schon hart. Aber egal, trotzdem vielen Dank für dieses Feedback. Michel, du hast aber auch noch eine Nachricht, die du mir unbedingt mitgeben möchtest und die du mir schon so ein bisschen angeteasert hast. Jetzt bin ich wirklich gespannt.
Ja, absolut. Wir hatten in der letzten Folge ja das Aufhänger- und Aufregerthema Speed Week bzw. Blitzermarathon und haben ja über die ein oder andere Verfehlung gesprochen, die in diesem Rahmen uns begegnet ist. Also Stichwort Raser in Darmstadt und Raser in Dortmund und da hatten wir es von den Kosten von dem Rahmen. Und wir haben in diesem Rahmen auch sehr viel Feedback bekommen, weil jeder und jede ja auf die gewisse Art und Weise schon mal die Erfahrung gemacht hat. Selbst meine Mutti ist nicht davor gefeit, geblitzt zu werden. Möchte ich an dieser Stelle auch erwähnen, also in den besten Familien kommt das vor, wie man so schön sagt. Du kennst
liegt
das
in bestimmt der Familie.
Auch. Das weiß ich jetzt nicht. Du kennst das ja vielleicht auch, dass deine Mama mal falsch geparkt hat oder dein Papa mal irgendwie auf der Autobahn zu schnell unterwegs gewesen ist. Auf jeden Fall gab es eine Meldung von einem LKW-Fahrer und nicht von irgendeinem, sondern von Effe, unserem Stammhörer. Der hat so ein bisschen die zwei Geschichten zusammengelegt. Und zwar einmal die Bußgeldhöhe und Hamburg als Blitzer- und Knöllchenhauptstadt. Und er hat eine Geschichte erzählt, die ich dir an dieser Stelle natürlich nicht vorenthalten möchte. Und da wir ja so eine ein Multimedia-Podcast sind, spiele ich dir das jetzt einfach mal vor.
Hey, ich höre gerade euer Podcast, wie er verspätet. So viel Stress. Ich habe hier gerade wegen Blitzer-Ticket und so. Hamburg, durfte ich letztes Jahr bei einer Laserkontrolle Schwerpunkt LKW, das war zu schnell gefahren, das war ein kleiner Sicherungsverstoß, Ladungssicherung, plus Mautgerät defekt, weil sie abgebucht hat, Mautprellung quasi, hat die Hälfte hat die Firma übernommen, waren insgesamt 1185 Euro. Also habe ich der Stadt Hamburg, ich denke mal, ein ordentliches Frühstück spendiert.
Also, du hast es gerade gehört, 1185 Euro Strafe für, in Anführungsstrichen, ein bisschen zu schnell. Und, ja gut, die Ladungssicherung, ein kleines Ladungssicherungsvergehen, sowie die defekte Maut, das defekte Maut-Übermittlungsgerät, keine Ahnung. Also, das sind halt einfach Dimensionen, das erinnert mich schon fast in die Schweiz, muss ich sagen. Das ist ja ganz, ganz wild. Und es ist wohl normal, dass das Strafmaß im LKW-Umfeld deutlich höher ist als für uns PKW-Fahrer. Das war mir so auch überhaupt gar nicht bewusst. Aber 1185 Grüße. Euro, da musst du lange für Buckel nehmen, mein lieber Mann. Effe, du Ärmster.
Grüße gehen raus, man nennt in den Fachkreisen auch nur den 10-Punkte-Effe. Ich hoffe, der Arbeitgeber hat sich da gebührend beteiligt. Ansonsten müssen wir vielleicht auch mal ein Spendenkonto einrichten. Danke für diese Nachricht auf jeden Fall. Und bevor wir zum Hauptthema kommen, ein nochmal abschließendes Feedback, das wir bekommen haben, wie viele andere auch zu unserer Mythenfolge. Auch hier nochmal der Aufruf, schickt uns gerne Mythen zu. Ein paar haben wir nochmal gesammelt bekommen. Aber tatsächlich haben wir hier auch eine lange Mail bekommen, die einzelnen Mythen auseinandergenommen hat. Ich möchte gar nicht auf alle eingehen lassen, allerdings auf zwei Teile. Und der eine Mythos war ja so, Helm nach Sturz oder Runterfaller sofort auswechseln. Und hier schrieb uns Jörg, im Baugewerbe gibt es diese 5-Jahres-Regel für Helme und sogar Plastikkanister auch. Plastik, geil, der kommt auch aus deinem Gebiet.
Na, da kommt irgendwo drüben.
Bei mir keinen Helm, der nicht schon mal heruntergefallen ist. Wegen diesem Mythos habe ich einen 20 Jahre alten Helm, Klammer auf, Schubert Profil 2, mal auseinandergebaut. Da die Kalotte aus Styropor mit schwarzer Außenhaut besteht und ich da die Verformung gut erkennen kann, ich konnte nicht die geringste Veränderung an der Kalotte feststellen. Und er hatte dann auch irgendwo, warte mal, mit einem Sturz, Mit einer Transalp ist er gestürzt, hatte dann eine Wirbelsäulenverletzung und auch der Helm hatte Bodenkontakt auf dem Waldboden gehabt, also nicht Asphalt. Es war der gleiche Schubert Profi 2 Helm. Damals schrieb ich Schubert an, ob sie vielleicht Interesse an diesem Helm haben. Als Rückantwort bekam ich das Angebot, den Helm ins Werk zwecks Überprüfung einzusenden. Nach wenigen Wochen bekam ich den Helm mit einer Unbedenklichkeitsbescheinigung wieder. In dieser stand, dass ich den Helm weiter nutzen kann und keine Beschädigung zu erkennen war. Finde ich ein super spannendes Feedback, muss ich mal ehrlich sagen, rundherum, ne? Weil das so ein bisschen diesen Mythos nochmal anreichert, auch witzig macht, so von wegen, hey, wenn er runtergefallen ist, wechselt ihn aus. Wobei man dazu sagen muss, also Erkenntnis ist zum einen, nicht jeder Bodenkontakt ist gleich verbunden mit Helm ist kaputt sozusagen, aber halt eben auch ganz wichtig, ich glaube, der Weg ist hier richtig begangen worden. Wir als Laien können das nicht beurteilen. Also da braucht es dann offensichtlich Profis, keine Ahnung, es gibt ja sogar Möglichkeiten, die zu röntgen, was weiß ich nicht alles, da detailliert unter die Lupe zu nehmen. Fand ich auf jeden Fall super spannend. Danke Jörg für dieses Feedback. Auch das Weitere, ich möchte jetzt aber nicht alle Punkte aufnehmen und auch an alle anderen, die uns dazu geschrieben haben, das fand ich aber cool, wollte ich einfach nochmal einbringen. Und damit sind wir mit unserer Feedbackrunde schon am Ende. Schreibt uns immer gerne an info@castgeflüster.de oder via Instagram und kommen zu unserem heutigen Hauptthema.
So sieht's aus und ich hatte vorhin schon angedeutet, es wird emotional und der Aufhänger, um den es heute gehen soll, sorgt bei vielen für feuchte Hände, vielleicht schlaflose Nächte im direkten Vorfeld auch. Denn der Grund, warum wir diese Folge machen, hat mit unserem Community-Event zu tun, das jetzt Anfang Mai in Oschersleben stattfinden wird. Wir werden ja mit der Motor Racing School unser erstes Rennstrecken-Event mit der Community veranstalten und abhalten. Und da haben uns natürlich in diesem Zusammenhang sehr, sehr viele Fragen erreicht. Was müssen wir denn machen? Was muss ich beachten? Wie ist das, wenn man das erste Mal auf die Rennstrecke geht? Und da spürt man eben schon raus, okay, die Vorfreude steigt, die Nervosität vielleicht auch ein bisschen auch und die Gefahr oder das Gefühl, vielleicht irgendwie was verkehrt zu machen, nicht richtig vorbereitet zu sein. Und da haben wir uns gedacht, Mensch, lass uns mal eine Spezialfolge machen. Und Emotionen im Vorfeld gibt es natürlich nicht bei denjenigen, die jetzt hier bei uns das erste Mal dabei sind, sondern hat es natürlich auch bei uns beim ersten Mal gegeben. Und deswegen möchte ich natürlich einsteigen mit Jan, deinem ersten Mal. Erzähl doch mal, kannst du dich dran erinnern, wie für dich das erste Mal Rennstrecke verlaufen ist, wie du dich im Vorfeld gefühlt hast und auch vielleicht somit die wichtigste Frage, wie es überhaupt dazu gekommen ist.
Das ist tatsächlich die wichtigste Frage, weil die sehr unorthodox war. Und ich glaube, dadurch kann ich diese emotionale Frage gar nicht so intensiv beantworten. Ich hatte das zwar Ewigkeiten schon mal geplant und wollte dann auch zu einem Event, hatte mir was gebucht mit meinem eigenen Motorrad und so. Und das ist aber irgendwie ausgefallen, weil ich glaube, ich dann doch irgendwie verreisen musste zu dem Zeitpunkt und das rechtzeitig aber canceln konnte. Das heißt, nicht dort auf der Kohle sitzen geblieben bin. Und so kam es während meiner Zeit bei BMW tatsächlich dazu, also so ein klassisches Ding. Ich war auf einer Veranstaltung in Brünn und da ging es um die Vermarktung der HP4 Race. Wer sich daran vielleicht erinnert, das war so 2016 oder so, kam das Motorrad auf den Markt. 80.000 € Motorrad, Vollcarbon, keine Ahnung, ich habe bis heute nicht ganz verstanden, wer sich das irgendwie überlegt hat, limitiert. Ist halt nicht so richtig angenommen worden. Wer kauft sich ein Motorrad irgendwie für 80.000? Da war so ein Presseevent rund um ein Rennstreckentraining und ich sollte mit dabei sein, ein paar Dinge da betreuen und so weiter. Und das war dann eben, wie gesagt, zusammen mit einem Rennstreckentrainingsanbieter und ich hatte eigentlich überhaupt nicht geplant oder es war überhaupt nicht vorgesehen, dass ich da Rennstrecke fahre. Und dann kam ich aber mit den Leuten ins Gespräch und dann standen da halt irgendwie auch diverse S1000 Doppel-R rum und was weiß ich nicht. Und dann meinte einer so, ja, willst du nicht mal fahren? Ich so, ja, klar. Dann sagt er, ja, hast du was dabei? Ich so, nee, nix. Und so war sozusagen dieses im Vorfeld, diese Emotion gar nicht da, sondern artete dann in der Art in Stress aus, dass ich dann durch das komplette Fahrerlager gelaufen bin. Auf einmal Networking des Todes, mit jedem cool gemacht und so. Vor allem mit den Leuten, die auch 1,80 groß waren, um mir dann Teile zusammenzusammeln. Und dann habe ich es irgendwann geschafft, am zweiten Tag, also es war 2 Tage oder 3 Tage sogar die Veranstaltung, mir Ausrüstung zusammenzusammeln, die dann gepasst hat. Und ich war teilweise sogar in einem, ich habe Lederkombigröße 52 mittlerweile, damals gar nur 50, habe ich mich sogar versucht, in einen 46er-Kombi reinzuquetschen. Hat nicht funktioniert, ich habe alle Nähte gerissen. So, aber ich war so hooked, hatte so Bock drauf, Ging dann nicht. Irgendwann habe ich es dann hinbekommen. Und als es dann soweit war, das war dann so eine halbe Stunde vor dem Turn und ich wusste, okay, ich habe die Sachen, da ging es dann natürlich los, die Pumpe des Todes, ultra aufgeregt. Es war die mieseste Vorbereitung, weil darauf kommen wir auch noch zu sprechen. Ich von Brünn natürlich grob keinen Plan. Also bis dato hatte ich halt so ein paar Kurven gesehen, aber ich wusste gar nicht, wie die Strecke läuft, wäre falsch abgebogen. Hab dann aber durch Glück jemand anderen kennengelernt, der meinte, ja komm, er nimmt mich mit, er fährt sozusagen vor, ganz easy, cool und so weiter. Und so sind wir gestartet. Mir ging dann natürlich vor die Hutschnur des Todes, weil ich den ganzen vorherigen Tag unter dem Eindruck von Slickreifen, von irgendwie Profis, Ellbogenschleifen, was weiß ich nicht, stand. Und dann bin ich aber auf die Strecke rauf mit einem Puls von 180. Der ging dann erstmal kurz runter, sobald du dann auf dem Motorrad sitzt und losfährst. Ging dann aber auch schnell wieder hoch, weil es einfach doch todesanstrengend ist. Und danach ist dann so ein richtig emotionaler Ausbruch gekommen. Also wirklich Helm ab und ich glaube, ich war den ganzen Tag nur noch am Grinsen, mich nur noch am Freuen. Bin dann noch einen zweiten Turn gefahren, war der absolute Hammer. Mega cool. Und das waren die Emotionen, die ich mitgenommen habe. Aber deswegen etwas andere Geschichte. Wie war es denn bei dir, Michel? Das muss ja jetzt auch schon ein paar Jahrzehnte zurückliegen.
Ist tatsächlich wirklich ein paar Jahrzehnte her. Boah, warte mal, wann bin ich das erste Mal Rennstrecke gefahren? Ist wahrscheinlich über 20 Jahre her. Bevor ich darauf eingehe, aber noch eine Bemerkung zu dem, was du jetzt gerade beschrieben hast. Denn die Umstände, unter denen das passiert ist oder unter denen du gefahren bist, muss man vielleicht eher sagen, sind ja nochmal besonderer, herausfordernder und eigentlich aufregender, als das normalerweise der Fall ist. Denn in der Regel gehst du ja mit deinem Material und deinem Motorrad auf die Rennstrecke. Also das heißt, du hast zumindest so ein gewisses Gefühl für das Motorrad und fühlst dich wohl in deinen Klamotten und es gehört auch alles dir und du weißt halt, naja gut, ich gehe jetzt das Risiko ein, falls wirklich was passieren sollte, was auf der Rennstrecke ja im Idealfall oder eher nicht passiert, ne, weil du ja Auslaufzonen hast und so und du eh nicht mit dem Messer zwischen den Zähnen am Anfang fahren solltest, aber denkst, okay, das ist geht dann halt auf meine Kappe. Wenn ich mir aber mein gesamtes Material zusammengeliehen habe und dann noch auf einem fremden Motorrad sitze, das ist ja für mich eigentlich so das Worst-Case-Szenario, das ich mir vorstellen kann, wenn es drum geht, auf die Rennstrecke zu gehen. Also, weil man ist eh unkomfortabel und unentspannt und dann nochmal vielleicht in zu kleinen Klamotten und keine Ahnung, es fühlt sich irgendwie alles anders an und du weißt nicht, wie das Motorrad reagiert, vielleicht sogar nochmal 100 PS mehr. Ich meine, du hast gerade angedeutet, ne, S1000 Doppel-R, das hat damals, die S1000R hattest du damals schon, ne, aber ja, das waren ja nochmal 50 PS mehr als das, was du normalerweise gewohnt bist. Das ist ja schon ein ganz, ganz wilder Mix. Also Respekt dafür, dass du das überhaupt gemacht hast, weil du hättest ja sagen können, ja, nee, mache ich nicht, ist mir unter diesen Umständen vielleicht dann doch zu wild.
Ja, wäre vielleicht auch schlau gewesen, aber ich glaube, ja, ist so ein Für und Wider, ne? Also es war natürlich so maximal unvorbereitet und wild und der erste Turn war auch weird. Aber umso wichtiger, ich glaube, ist da nochmal ein Unterschied, ob du da alleine drauf gehst oder ich hatte echt Glück, diese eine Person getroffen zu haben, die hat mir dann eine Ruhe gegeben, ist vorgefahren und so. Und weißt du, ich glaube, das ist ja das Thema. Am Ende des Tages haben wir selbst immer in der rechten Hand, was wir machen draus und so. Und ein paar Jahre auf dem Motorrad habe ich ja dann doch auch hinter mir und wenn du dann jemanden vor dir hast, der dir dann noch die nötige Ruhe gibt und du weißt einfach, du kannst dich darauf konzentrieren und dem hinterherfahren, dann ist das schon auch echt extrem wichtig. Also ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn man gesagt hätte, ja, du musst jetzt halt alleine rausfahren, wie ich mich dann gefühlt hätte und wie ich vor allem auch auf die anderen Mitfahrenden sozusagen gewirkt hätte, weil das muss man ja sagen, wenn du wirklich gar keinen Plan hast von dem, was du machst, die Strecke nicht kennst und dann völlig unvorhergesehen fährst, das ist natürlich auch ein Risiko für andere Leute.
Ja, pass auf, Strecke nicht kennen und andere Leute, das ist, glaube ich, ein hervorragender Schwenk zu meiner Geschichte, denn mein erstes Mal Rennstrecke war tatsächlich, ich glaube, es war, weiß nicht, 2002, 2003, 2004, ich weiß es ja nicht mehr genau, auf jeden Fall bei den Touristenfahrten in Hockenheim. So, ne? Und diejenigen und euch, die
so viel, Jahr jetzt richtig, so viel kann man vorab sagen, immer die schlechteste Entscheidung.
Ja, und Touristenfahrten jetzt?
Immer, egal ob es das erste Mal ist oder das 100. Mal, immer die schlechteste Entscheidung.
Also, die habe ich damals aber getroffen, weil es eine Möglichkeit war, mal ohne großen Aufwand nach Hockenheim zu kommen. Wir sind tatsächlich mit dem Anhänger angereist, also wir sind nicht über Strecke gefahren. Ich hatte damals einen Kumpel, der schon immer mal wieder Rennstrecke gefahren ist. Die straßenzugelassenen Motorräder mit allen drum und dran, das ist ja auch so ein Ding, denn du kannst ja da einfach mit dem, oder konntest damals einfach mit dem normalen Giraffe fahren, mit Kennzeichen und Lichtern und allen drum und dran. Die mussten sogar straßenzugelassen sein damals, erinnere ich mich. Gibt's auch gleich noch eine nette Anekdote dazu. Und dann alle ultra pumpt Adrenalin bis unters Dach, ne, schon bevor es überhaupt losgeht. Also das ist so ein wilder Kontext. Und eben alles gemischt, ne? Und du kommst dann, so wie ich damals, aus dem Schwarzwald, bist natürlich immer regelkonform gefahren, nicht. Und hast dich natürlich für den absoluten Oberhelden gehalten, ne? Und dann fuhr dann halt auch, was weiß ich, Suzuki 1200er Bandit und irgendwie Aprilia RS 250, was es halt damals noch gab, so, ne? Alles da mit mir zusammen unterwegs. Und du hast natürlich gedacht, okay, die brenne ich jetzt erstmal alle her, so, ne? So war das natürlich nicht. Dann halt auch raus mit Straßenreifen. Das war damals ja auch nochmal eine andere Geschichte. Und was damals auch noch völlig anders war, vor 2006 gab es ja kein YouTube. Und dementsprechend auch keine Videos von den Strecken. Also das heißt, egal wo du hingefahren bist, egal was du gemacht hast, ne, du bist ja mehr oder minder immer blind unterwegs gewesen. Du hast es vorhin schon angedeutet, heutzutage guckst du dir ja vorher, wenn du irgendwie auf die Rennstrecke gehst, oder ich mache das zumindest, wenn ich denke, okay, ich möchte halt irgendwie relativ schnell zügig fahren, gucke ich mir halt vorher, weiß nicht, 50 Mal irgendeine Runde von einem Profifahrer an, um die Linie zu kennen und mich da so ein bisschen so rein zu fühlen schon. Ging damals natürlich alles nicht. Ne? Du hast halt, wenn maximal einen Ausdruck gehabt, da und da geht's lang, links, rechts, ne? Aber wie weit das ist, wie das aussieht und so, hast du einfach überhaupt gar kein Gefühl gehabt, ne? Und dann ging's los, da rausgehämmert, ne? Gefühlt wie der junge Gott. Natürlich gleich den ersten Ausritt ins Kiesbett, Eingang Motodrom.
Nein.
Ja. Ah. So, ja, okay. Rechtskurve und dann halt das Ding aber auch zum Glück gestanden, ne? Da in die, bis zur Hälfte des Kiesbetts durchgepflügt, irgendwie sitzen geblieben, Adrenalin des Todes, oh geil, fährt noch, geht noch, nicht gestürzt, keine Kratzer im Moped, Felgen ein bisschen vermackt, ne, weil du hast natürlich durch diese Kiesel, schlägt das natürlich schon ein bisschen den Lack kaputt, aber egal, wieder raus, wieder weitergefahren und da auf jeden Fall den massiv, ähnlich wie bei dir, Adrenalin geschwängerten Tag gehabt und dann war ich natürlich auch angefixt. Es hat dann aber tatsächlich, weiß nicht, ich glaube 8 Jahre gedauert, bis ich wieder auf die Rennstrecke gegangen bin und dann aber im kontrollierten Rahmen mit einem Motorrad, mit Rennverkleidung, mit Leuten, die sich auskennen, mit mehrere Tage und ja, einem ersten richtigen Rennstreckenausflug. Und jetzt hebt der Jan den Finger und...
Ja, weil ich glaube, jetzt kommen wir genau zu dem relevanten Punkt, der das auch einlädt. Wenn du als zuhörende Person jetzt gerade dich fragst, warum sollte ich überhaupt auf die Rennstrecke gehen, ist überhaupt nicht mein Thema, voll langweilig so... Sollten wir diese Frage vielleicht mal beantworten. Warum, wenn man jetzt nicht so ein Depp ist wie wir, die einfach vielleicht dann auch so ein bisschen Testosteron geschwängert oder spätpubertär, wie du jetzt auf den Hockenheimring oder ich völlig ungeplant halt, ja, da kam halt die Chance auf und dann machen wir das einfach. Warum sollte ich, wenn ich eigentlich sehr happy bin, auf der Straße zu fahren, denn überhaupt auf die Rennstrecke gehen? Was ist der Sinn dahinter? Und warum sollte ich das vielleicht auch überlegen, wenn ich eigentlich gar nichts mit Thema MotoGP, Motorsport und so weiter zu tun habe? Warum ergibt es vielleicht durchaus Sinn oder macht es Spaß, Michel?
Kann ich eine Geschichte anführen, die ich bei meinem Ausflug zur WSBK in Assen gehört habe? Ich hatte ja in der Folge erzählt, dass ich da sehr, sehr viele Fans getroffen habe von den Top-Fans, habe mich dann auch mit denen unterhalten und irgendjemand fragte mich dann, hey, wieso machst du denn dieses Interview oder warum sprichst du jetzt hier mit mir, wieso filmst du? Ich meine, ja, bin hier so freier Journalist, bin selber schon Rennen gefahren und er meinte dann zu mir, ach krass, bevor wir jetzt diese Geschichte erzählen und uns über Toprak unterhalten, habe ich eine Frage an dich. Und er meinte zu mir, er schafft 40 Grad Schräglage, aber nicht darüber hinaus. So, was er denn tun kann? Und dann habe ich ihn gefragt, ja, bist du denn, wo fährst du denn? Und dann meint er natürlich auf der Straße. Und damit haben wir eigentlich auch schon die perfekte Überleitung und die Antwort auf die Frage, die du gerade gestellt hast, wann und unter welchen Umständen sollte ich denn auf die Rennstrecke gehen? Das ist immer dann sinnvoll, wenn du das Gefühl hast, okay, ich werde jetzt hier sehr, sehr übermütig und sportlich, möchte mich vielleicht auch in diese Richtung weiterentwickeln und verständlicherweise ist natürlich der öffentliche Straßenverkehr der schlechteste Raum, um entsprechende Experimente zu machen und sagen, hey, ich möchte da jetzt irgendwie noch mehr ran. So, ne? Also vor allem, wenn du halt vielleicht noch so in der Anfangsphase bist und eh noch nicht weißt, wie fahre ich dann mein Motorrad richtig, ne? Wie sind da die Dynamiken, was alles meines Verhaltens hat Einfluss auf das Motorrad, dann solltest du auf der Straße im Idealfall nicht rumexperimentieren. Ob du dann jetzt direkt ein Renntraining machen musst oder vielleicht wie in diesem Fall eher zu raten ein Schräglagentraining, Das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema. Gibt ja die unterschiedlichsten Möglichkeiten von Fahrsicherheitsregeln über Schräglage bis hin zur Rennstrecke. Wenn du aber, und ich denke, damit gebe ich dann auch die Frage an dich zurück, wenn du aber sportliche Ambitionen hast bei deinem Motorradfahren und es eben eher als Sport siehst und dich in diese Richtung weiterentwickeln willst, dann ist das für mich der späteste Zeitpunkt, an dem du sagen solltest, okay, ich verlagere das, was ich hier machen will, lieber in einen unreglementierten und abgesperrten Bereich, wo alle in der gleichen Richtung unterwegs sind und mit dem gleichen Ziel Spaß haben wollen. Und jetzt eben, wie gesagt, die Frage an dich, du hast sie mir jetzt ja quasi gestellt, ich habe jetzt meine Art der Antwort darauf gegeben, wie sieht das denn bei dir aus, wie würdest du das denn einordnen?
Also ich glaube, dieses ganze technische Weiterentwickeln und so weiter ist ein netter Aspekt. Der erste Hauptgrund oder die Motivation ist aber das, was du zuletzt gesagt hast, aus meiner Perspektive Spaß. Weil technisch gibt es deutlich einfachere Wege, sich auch weiterzuentwickeln. Du hast es angesprochen, Kurventraining, Fahrsicherheitstrainings, wie auch immer. Grundsätzlich haben wir schon oft festgehalten, jedes Training ist ein gutes Training, egal was es ist. Beim Endurofahren lernst du sau viel, was du auch für die Straße mitnehmen kannst. Im Kurventraining genauso, Pitbiken genauso. Du kannst immer irgendwie was mitnehmen. Beim Rennstreckentraining, finde ich, ist es halt, und das sollte immer der rote Faden sein, der Spaß, der da voll anstehen kann. Und ich glaube, das ist auch was, was man sich vielleicht in der Vorbereitung auch immer mitnehmen sollte, gerade wenn man vielleicht auch nervös ist. Wir haben über Emotionen gesprochen, wenn man jetzt was gebucht hat. Diese Emotionen rauszunehmen, fällt dann, finde ich, deutlich leichter, wenn man sich halt bewusst macht, warum macht man das Ganze. Und man macht es, weil es einfach ultra Spaß macht. Du bist unter Gleichgesinnten. Du kannst in einem geschützten Raum auch einfach mal dein Hobby maßlos ausleben. So sehr wir auch dafür lobbyieren, wirklich im Straßenverkehr leise unterwegs zu sein, anderen nicht auf den Sack zu gehen, ist das auf der Rennstrecke was anderes. Da wird sich niemand beschweren, wenn du halt den Motor komplett hochdrehen lässt, wenn es zumindest dein eigenes Motorrad ist. Wenn du irgendwo mal ein Wheelie machst, was auch immer so. Das ist Spaß, überhaupt natürlich auch gebunden an ein paar Regeln. Du sollst die anderen natürlich nicht gefährden und so. Aber das ist Faktor Nummer 1. Und dann kommt natürlich, wenn du den Spaß hast, auch natürlich automatisch ein Trainingseffekt dazu, die du auch mit auch auf die Straße nehmen kannst. Das eine ist natürlich Sicherheit in Schräglage. Du kannst ausprobieren unter immer kontrollierten Bedingungen. Es ist immer die gleiche Runde, die du fährst, dort rumzuschauen. Du nimmst aber auch solche Themen mit wie Blickführung, Bremsen in Kurven, Bremsen in Schräglage. All solche Themen, die sich natürlich auch auf den Straßenverkehr übertragen lassen und dir eine gewisse Sicherheit bringen. Also entsprechend viele gute Gründe, das zu machen. Gibt aber natürlich auch genug Gründe zu sagen, nee, ich suche meinen Spaß erstmal woanders. Wenn du beim Anblick einer Kartbahn nicht irgendwie Bock bekommst, dich selbst mal ins Kart zu setzen und um den Pudding zu fahren, sondern du das Motorradfahren eigentlich nur machst, um dir Landschaft anzuschauen, dann ist es vielleicht nicht das richtige Training, das du da machen solltest. Aber sobald du dich angefixt fühlst aus den genannten Gründen, dann go for it.
Ja, und was man vielleicht auch dazu sagen muss, du musst ja gar nicht zwangsläufig dran interessiert sein, das sportlich zu machen, sondern vielleicht auch einfach nur ein Gefühl dafür bekommen zu wollen, was dein Motorrad kann oder das vielleicht auch einfach mal unter sicheren Bedingungen auszufahren. Ne? Das haben wir ja auch immer wieder. Stichwort Präsentationen aus den letzten Wochen. Ne? Ducati Street Fighter V4S ist ja ein Naked Bike, aber basierend auf einem Superbike so viel Leistung, 214 PS, das kannst du ja nie entspannt im Straßenverkehr auch nur ansatzweise in einen Arbeitsbereich bringen, wo das Motorrad hingehört. Auf der Rennstrecke geht das natürlich schon, ohne dass ich mir Gedanken machen muss. Und da muss nicht mal das Erzielen von schnellsten Rundenzeiten oder maximaler Höchstgeschwindigkeit eine Rolle spielen, sondern einfach nur die Möglichkeit zu sagen, okay, ich experimentiere jetzt mal so ein bisschen, ne? Oder ich versuche jetzt mal, was geht denn da tatsächlich, ne? Stichwort Wheelie. Ich gebe jetzt halt einfach mal Gas, ne? Ohne mir Gedanken machen zu müssen, kommt jetzt irgendwann das nächste 80 oder 100 Schild oder ich bin auf der Landstraße und bin eh ruckzuck drüber, ne? Sondern dass du halt einfach sagst, okay, ich habe jetzt hier ein Umfeld, in dem ich einfach mal experimentieren kann und Leistung voll abrufen, egal ob das jetzt Bremsleistung ist oder eben Beschleunigung. Du hast da den Spielraum dazu und kannst dich vielleicht auch an deine persönlichen Grenzen da so ein bisschen rantasten und Fahrstil verbessern. Wobei, wie gesagt, da ist eben dieses Thema Fahrsicherheitstraining oder Schräglagentraining, Kurventraining vielleicht auch eine Option. Aber da hast du eben nicht die Möglichkeit, in der Regel einfach mal nach Herzenslust Feuer frei zu geben. Ne? Das ist ja nochmal ein anderer Kontext.
Hey, brandheiße Informationen zwischendurch.
Die Motorradsaison startet und du willst unbedingt wieder Gummi geben. Das ist das richtige Stichwort, denn Michelin hat aktuell ein extrem gutes Angebot für euch rund um das Flagship der Power-Serie, den Michelin Power 6. Dieser Reifen kombiniert hohen Grip mit einer Top-Fahrdynamik und dank Michelins jahrelanger MotoGP-Erfahrung ist der Reifen nicht nur sehr reaktionsfreudig, sondern bietet auch in Schräglagen die nötige Fahrpräzision. Und dank der 2CT Plus Technologie funktioniert der Reifen bei warmen und sonnigen Temperaturen genauso, wie wenn es mal kalt und nass wird. Und jetzt kommt's. Vom 15. März bis zum 31. August läuft eine Aktion, bei der ihr euch bis zu 30 Euro Cashback auf euren Reifenkauf sichern könnt. Nach dem Kauf ganz einfach die Quittung bei Michelin hochladen und schon gibt's 15 Euro pro Reifen zurück, also einfach gespart. Alle Teilnahmeinformationen gibt es auf michelin.de/motorrad-cashback. Also, wenn ihr eure Maschine mit neuen Reifen ausstatten möchtet, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt dafür. Nutzt die Gelegenheit, spart bares Geld und erlebt Fahrspaß auf höchstem Niveau. Und damit zurück zum Podcast.
Aber wichtiger Punkt, du warst jetzt schon wieder bei sehr sportlichen Motorrädern. Vielleicht auch die Frage, an wen richten sich solche Trainings? Ne? Weil das eine ist so die Motivation dahinter. Man erlebt ja aber oft, dass dann Leute sagen, ja, aber ich habe jetzt in Anführungszeichen nur das und das Motorrad. Ist das denn das Richtige? Kann ich das denn damit überhaupt machen? Ich glaube, hier schon eine relativ pauschale Antwort. Ja, grundsätzlich kannst du es mit jedem Motorrad machen. Und da auch nochmal die Frage an dich, was du vielleicht erlebt hast. Aber ich habe wirklich schon alles gesehen auf der Rennstrecke. Es gibt da manchmal so Klassik-Events, wo dann irgendwie sogar zwei Takter durch die Gegend fahren. Aber was ich daneben auch gesehen habe, ist tatsächlich die klassische R1200 GS. Ich habe sogar mal eine K1600 da irgendwie rumfahren sehen. Auch eine KTM 390 und so weiter. Das heißt, grundsätzlich brauchst du gar nicht immer diese hochgezüchteten Sportmotorräder oder Naked Bikes, um auch so ein Rennstreckentraining buchen zu können und dabei vor allem auch Spaß zu haben. Ich glaube, da kommen wir dann gleich dazu, welches Training oder wie sollte ich es denn buchen. Da muss man natürlich so ein bisschen drauf achten, auch so ein Thema Streckenlayout, ja, wo soll ich damit hingehen? Wenn du jetzt vielleicht tatsächlich mit so einer 400-Kubik-Maschine irgendwo hingehst, ist vermutlich eine Strecke wie der Hockenheimring, der eine sehr lange Gerade hat, wo du auf dem Tacho 300 km/h stehen hast mit einem Superbike, die falsche Strecke. Da hast du einfach nicht so viel Spaß. Kannst du machen, ist dann aber natürlich dann irgendwie auch ein bisschen gefährlich, wenn die anderen Leute mit 300 an dir vorbeiballern und du halt 120 fährst. Es gibt ja aber genug kleinere Strecken auch, die vielleicht nicht so prägnant oder so präsent sind. Die muss man dann nochmal ein bisschen suchen. Die aber deutlich mehr auf Kurven, schnelle Kurven ausgelegt sind, wenig lange Geraden haben, auf denen man dann auch mit einem kleinen Motorrad durchaus Spaß haben kann. Und deswegen hier der Appell, also wenn du dir da nicht sicher bist, geh in die Recherche, such was und dann hat ja jeder Rennstreckenanbieter oder die meisten auch immer unterschiedliche Leistungsgruppen, vielleicht auch gleich was wir ansprechen können bei der Suche nach dem richtigen Training. Ein guter Anbieter zeichnet sich dadurch aus, dass es halt auch unterschiedliche Leistungsgruppen gibt. Bedeutet, die Leute, die wirklich sehr schnell unterwegs sind, diese Superbikes auch haben, sind dann auch alle eher in einer Leistungsgruppe unterwegs, wo sie ähnliche Zeiten fahren. Und dann gibt es langsamere Gruppen, wo man sich dann auch mit den nicht hochgezüchteten Motorrädern etwas ausprobieren kann.
Absolut. Und die unterschiedlichen Leistungsgruppen gibt es bei fast allen Anbietern, aber es gibt grundsätzlich auch noch Unterschiede bei der Ausrichtung der Anbieter. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel mir einen Hafenegger anschaue und da ein normales Renntraining mir buche, also es gibt da ja auch Einsteigertrainings und Schnupperkurse und sowas, ne, wo das nochmal anders vom Niveau ist, aber es gibt eben gewisse Anbieter, wo grundsätzlich ein recht sportliches und hohes Niveau schon vorherrscht, ne, und diese langsamste Gruppe vielleicht für den Einsteiger doch noch eine Nummer zu schnell ist. Und es gibt eben andere Anbieter, bei denen man etwas besser aufgehoben ist. Und da macht es auf jeden Fall Sinn, sich auf der Homepage zu informieren. Das ist dann in der Regel auch entsprechend kommuniziert und explizit genannt, an wen sich welches Training richtet, ne, wie die Zeiten ungefähr sind. Das ist auch ein Punkt, der bei der Anmeldung da eine Rolle spielt. Da bin ich jetzt aber auch schon wieder so ein bisschen zu weit drin. Oftmals kann man, wenn man schon erste Erfahrungen gesammelt hat, auch irgendwie Rundenzeiten angeben, damit diejenigen, die die Einteilung dann bei Veranstalterseite oder auf Veranstalterseite vornehmen, dass dann automatisch so ein bisschen in das richtige Umfeld stecken. Aber da sind wir tatsächlich eben schon sehr, sehr weit drin. Auswahl des Anbieters, ein Punkt, den es zu beachten gilt und da eben auch Wert drauf zu legen, zu schauen, okay, wer passt denn da zu mir? Wo hört sich das Umfeld denn so an, als dass ich mich da entspannt? Und Entspannung ist, glaube ich, einfach in jeder Phase dieses Themas wichtig, in der ich mich entspannt bewegen kann.
Genau, und die richtigen oder wichtigen Kriterien, die man dort annehmen sollte, ist das, was du genannt hast. Wie präsentieren die sich vielleicht auch schon auf der Website? Sind die sehr auf Profisport oder Semi-Profis ausgerichtet oder tatsächlich auf Amateure? Das ist ein Punkt, den man sich anschauen sollte. Dann immer natürlich vorab schon mal drauf schauen, welche Rennstrecken kommen denn überhaupt in Frage. Es ist natürlich ein massiver Unterschied, ob ich jetzt, ich habe schon angesprochen, irgendwo auf einer GP-Strecke unterwegs bin mit langen Geraden oder auf kleinen Strecken. Es ist davon abhängig, wie weit ist auf die Anreise, um es mal ganz klassisch irgendwie zu nehmen. Es ergibt natürlich wenig Sinn, das erste Mal Rennstrecke deswegen direkt irgendwie 1200 Kilometer durchs Land zu fahren. Gleichzeitig die nächstbeste Strecke ist halt auch nicht dann immer die beste Strecke. Und was noch ein Kriterium immer ist, ist neben dem Preis, der natürlich auch eine gewisse Signalwirkung hat, wie viele Plätze gibt es denn überhaupt? Weil vielleicht ist das vermeintlich günstigere Angebot sehr attraktiv, macht sich dann aber unbezahlt in dem Sinne, wenn man feststellt, man teilt auf einmal die Rennstrecke mit sehr, sehr vielen anderen Motorrädern, was halt immer auch ein Stressfaktor ist. Hier unterscheiden sich die Anbieter. Ich habe sehr positiv auch was gehört über Ducati 4U beispielsweise, relativ hochpreisig. Dafür halt mit sehr wenig Fahrenden gleichzeitig auf der Strecke, was dir natürlich ein Sicherheitsgefühl bieten kann. Offen, glaube ich, auch für andere Marken. Wir wollen jetzt hier auch überhaupt keine Empfehlung für was rausgeben. Das sind für mich bloß einfach Punkte, die man beachten sollte, wenn man sich überlegt, mit welchem Anbieter man dann auf die Strecke gehen sollte. Das also vielleicht zu den Anbietern. Wir wollen das jetzt gar nicht zu ausführlich irgendwie machen. Nehmen wir jetzt mal an, wir haben was gebucht und sind jetzt also ein paar Monate vorab, vor dem Rennstrecken-Event in unserer Planung. Worauf muss man achten? Eine Frage, die sich immer stellt, ist neben dem Motorrad, die haben wir schon so ein bisschen abgehandelt, was brauche ich als an Ausrüstung? Und ich glaube, das ist tatsächlich nochmal ein wichtiger Punkt, weil auch das kann von Anbieter zu Anbieter variieren. Grundsätzlich gilt aber für alle, auf der Rennstrecke ist Schluss mit irgendwie ja super komfortablen und super praktischen Ausstattungsmerkmalen. Hier geht es wirklich um den höchsten Schutz. Bedeutet am Ende des Tages eigentlich fast immer oder ausschließlich Lederbekleidung. Das kann zweiteilig oder aber auch einteilig sein aus Sicherheitsfaktoren. Wir haben es auch in der Folge schon mal besprochen, ist natürlich einteilig das Nonplusultra. Ich war damals aber auch mit der zweiteiligen unterwegs. Was aber nicht fehlen darf, ist auch in den meisten Fällen, wie gesagt, schaut euch dann immer nochmal die Website an, auf jeden Fall ein Rückenprotektor.
Absolut. Auch hier wieder ganz wichtiger Verweis, den du gerade schon gebracht hast, Blick auf die Seite des Veranstalters. Es gibt natürlich schon Möglichkeiten, gerade bei diesen Einsteigertrainings, oftmals auch hinter Instruktoren, also dass man wirklich einen Tag lang so geführte Rennstreckenrunden dreht. Da gibt es oftmals noch die Möglichkeit, das auch in Textil zu machen. In der Regel ist für einen Rennstreckenbesuch entweder Leder aber vorgeschrieben. Wenn nicht, dann auf jeden Fall empfehlenswert. Stichwort Abriebwerte. Das spielt in diesem Umfeld einfach eine Rolle. Genauso die Passform, Straßenkleidung, Textilbekleidung ist in der Regel auf Komfort geschnitten. Jan hat es gerade angedeutet. Und dadurch ist die Wahrscheinlichkeit, dass im Fall des Falles sich Protektoren bewegen, die Jacke oder ein Teil davon auf eine gewisse Art und Weise verrutscht und dann nicht den maximalen, optimalen Schutz bietet, immer gegeben. Deswegen im Idealfall Lederbekleidung, aufgrund der äußeren Sicherheit, aufgrund der Passform und der Ausrichtung eben für diesen Einsatzzweck. Rückenprotektor, du hast es angesprochen, ist ein Punkt. Auch hier wieder Verweis auf die Anbieterseite. Manche Anbieter verlangen einen Brustprotektor. Es gibt welche, die Airbags empfehlen. Wäre auf jeden Fall von meiner Seite halt auch eine Empfehlung für diejenigen, die wirklich ein bisschen schneller fahren wollen. Ist aber kein Muss. Und auch logischerweise, wenn es um das Sicherheitsbekleidungsthema geht, ein finanzieller Faktor. Ne? Also das steht ja vielleicht auch schon im Vorfeld an. Wenn ich mich jetzt dazu entschließe, hey, ich möchte das erste Mal auf die Rennstrecke gehen, bin bis jetzt vielleicht Touringfahrer, also habe ein Touring-Moped, habe Touring-Klamotten, habe ich dann eben auch die Möglichkeit zu sagen, ich gucke mir einen Anbieter aus, bei dem das in dieser Kombination möglich ist. Und falls nicht, kann das natürlich schon ein Bottleneck sein oder ein Grund, das nicht wahrnehmen zu können oder zu wollen, weil Kosten spielen natürlich eine Rolle. Die Veranstaltung kostet Geld. Das kommt auch nicht von ungefähr. Diese Preise, das sollte man vielleicht später auch noch drüber reden, wie denn diese Preise sich zusammensetzen, warum das eben, sagen wir mal, 200 bis 250 Euro am Tag kostet, dass man da auf der Rennstrecke im Kreis fahren kann. Manchmal sogar ein bisschen mehr. Und wenn dann eben noch Zusatzkosten auf mich zukommen, in Form von Kleidung kann das natürlich ein Ausschlusskriterium sein. Was aber zu diesen Vorbereitungen und zu diesem Kostenaspekt natürlich auch gehört, ist quasi alles, was sich um die technische Peripherie, um das Motorrad herum bewegt.
Eins habe ich aber noch vorab zum Thema Ausrüstung, was man auch checken sollte, was nicht vergessen werden darf, ist Thema Helm. Eigentlich ein No-Brainer, aber was dann relevant ist, ist oft der Verschluss des Helmes. Also, dass man einen Vollintegralhelm braucht, sollte, glaube ich, jedem klar sein, dass man jetzt nicht mit einem offenen Jethelm über die Rennstrecke fährt, sowieso. Aber tatsächlich gibt es auch bei einigen Anbietern die Vorgabe eines Doppel-D-Verschlusses, also diesen klassischen Ratschenverschluss oder so, den man auch bei Touring-Helmen vielleicht vorfindet. Gibt Anbieter, die das erlauben, gibt aber genauso welche, die sagen, nein, das ist verboten, ihr braucht einen Doppel-D-Verschluss. Wie Michel schon sagte, einfach das im Vorfeld aufmerksam lesen, dann gibt es keine bösen Überraschungen. Und jetzt zum Technischen, dem Motorrad, wenn man mit dem eigenen Motorrad anreist, was sollte man sich im Vorfeld überlegen, was braucht es, Michel?
Ja, also auch hier wieder logischerweise Verweis erstmal auf die Seite des Veranstalters. Der gibt natürlich an, was ist zu beachten, was muss gemacht werden. Stichwort Touristenfahrten, ich habe das vorhin angedeutet, da war es einfach möglich, mit dem Motorrad auf Achse anzufahren und dann ohne sich um irgendwas kümmern zu müssen, mit dem Motorrad, mit Spiegeln, mit Lichtern da seine Runden zu drehen. Das geht in der Regel bei den Veranstaltern nicht. Das heißt, ein Minimum an Umbaumaßnahmen, Abbaumaßnahmen muss vorgenommen werden. Stichwort Spiegel müssen in der Regel weg, Scheinwerfer müssen abgeklebt werden. Kennzeichenhalter ist oftmals zu entfernen und abzubauen. Also das ist was, was man im Vorfeld beachten sollte. Wenn man auf Strecke anreist, das geht natürlich auch. Jan, du erinnerst dich vielleicht, wir haben das ja damals zusammen gemacht, als ich die Street Fighter V4S in Oschersleben bewegt habe. Wann war das? 2022, wenn ich mich richtig erinnere. Bei den Motorrädern ist das oftmals relativ einfach, dass man das abbauen kann, Stecker gezogen und dann das komplette Teil mit Beleuchtungsanlage und Kennzeichen abgebaut. Also oftmals kein großes Problem, man kann also dennoch auf Strecke anreisen, sollte man aber darauf achten, denn man braucht ja unter Umständen auch das entsprechende Handwerkszeug, Werkzeug, um diese kleineren Maßnahmen vor Ort dann vorzunehmen. Vor Ort ist aber für viele Dinge oftmals die Zeit schon zu spät oder es wird teuer, denn Rennstrecke fahren ist natürlich sehr verschleißintensiv. Und das betrifft natürlich zum einen die Reifen, wahrscheinlich so das Offensichtlichste, aber ein wichtiger Punkt gilt natürlich auch für die Bremsanlage. Also hier sollte man, bevor man sich auf den Weg zur Rennstrecke macht, auf jeden Fall die Mühe machen, einen Blick in die Bremssättel zu werfen. A, ist das alles sauber? Ist das alles freigängig? Wie viel Material habe ich noch auf den Belegen? Denn das, was ich an Bremsleistung auf der Rennstrecke erbringen muss, vor allen Dingen, wenn es ein bisschen zügiger wird, geht weit über das hinaus, was ich normalerweise im Straßenverkehr abrufe. Gleiches gilt ein Blick auf die Bremsflüssigkeit, ne? Und vielleicht mal ins Inspektionsheft. Wann wurde das denn das letzte Mal gewechselt? Wenn die irgendwie schon ein bisschen dunkel wird, wenn die irgendwie verfärbt ist, wenn Partikel drin sind, lohnt es sich auf jeden Fall diese, was heißt lohnt? Völlig falsch. Sollte die auf jeden Fall im Vorfeld gewechselt werden, denn die Bremsleistung hängt auch mit der Qualität der Bremsflüssigkeit massiv zusammen. Stichwort wandernder Druckpunkt, das wird alles heiß, ich habe kein Gefühl mehr und Bremse hier ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Gleicher Punkt, was die Belege angeht, falls die Richtung Verschleißgrenze schon gehen sollten, entweder vorher wechseln, ganz, ganz wichtig, oder wenn ich sage, hey, ich habe da überhaupt kein Problem damit, das vor Ort zu machen, Ersatzbelege mitnehmen, Werkzeug mitnehmen und dann, wenn ich dann aber auf der Rennstrecke da unterwegs bin, immer einen Blick drauf haben, hey, nach jedem Turn da mal reingeguckt, ist das noch im vertretbaren Rahmen oder sollte ich da eventuell wechseln?
Total wichtiger Punkt und was du ansprachst, auch mit Vorbereitungen, also Kennzeichenhalter wegbauen und so weiter, im Regelfall lässt sich das halt relativ easy machen und auch wenn das Thema Werkzeug relevant ist, das muss man vielleicht auch mal dazu sagen, bei allen Veranstaltungen, auf denen ich war, herrscht immer ein sehr kollegiales und freundschaftliches Umfeld. Das heißt, man kriegt dort durchaus auch Hilfe, auch Werkzeug, wenn man danach fragt und so weiter. Gleichzeitig geht es natürlich um das mentale Seelenwohl, wenn man auf so einer Veranstaltung das erste Mal ist. Bedeutet, Vorbereitung, das schon mal gemacht zu haben, gibt einem einfach ein Sicherheitsgefühl, bewahrt einen vor bösen Überraschungen. Aber wie gesagt, im Zweifel kriegt man dort auch meistens Hilfe. Trotzdem natürlich, bereitet euch dann vor, dann habt ihr da kein böses Erwachen. Ich kann das Negativbeispiel geben, bin aber auch von meiner Art her so, dass ich mich da vielleicht nicht ganz so sehr stresse oder mich das unter Druck setzt. War auf einer Rennstrecke, hab dann festgestellt, ui, die Bremsen sind allmählich hinüber, hab dann dieses klassische Fading festgestellt, Bremspunkt immer weiter gewandert und so weiter. Hatte dann aber vor Ort.
Du meinst, Druckpunkt ist immer gewandert. Also du bist wahrscheinlich, dein Bremspunkt ist wahrscheinlich auch gewandert, weil du schneller geworden bist und weil das später gesetzt so, ne? Aber du meinst den Druckpunkt im Bremshebel, ne?
Den Druckpunkt, danke, genau. Aber es gibt dann auch bei den vielen Anbietern auch wirklich einen technischen Service, auch wenn es um Reifen geht und so weiter, wo du die Reifen wechseln kannst. Wichtig ist, dass du dann aber in der Stande bist, die Felgen selbst auszubauen. Das machen sie nämlich eben nicht. Und der hat mir dann da auch sehr, sehr gut geholfen. Also es gibt die Hilfe durchaus vor Ort. Bedeutet, wenn an der Rennstrecke doch mal noch was auftaucht, ist das kein SOS im Regelfall. Du hast da genug Schraubergeschichten, wie vor Ort irgendwas bei dir gemacht werden musste. Auch hier gibt es Möglichkeiten. Also bereitet euch einfach vor, dann habt ihr das Technische hinter euch und das könnt ihr eigentlich mit Buchung des Rennstreckentrainings auf jeden Fall weit im Voraus angehen. Dann habt ihr genug Zeit. Wenn ich aber über
ein kurzer Vermerk noch zum Thema Vorbereitung und Kennzeichenhalter etc., ne? Also abbauen, Spiegel und sowas. Ich hatte ja vor Eingang schon mal gesagt, wichtig, egal was, egal wie, egal wo, wenn es ums Rennstrecke fahren, versucht möglichst entspannt zu sein. Und dazu gehört auch, dass man sich auf solche Sachen vorbereitet. Also, ihr könnt natürlich das Werkzeug einpacken und dann einen Blick drauf werfen und sehen, ja, das geht wahrscheinlich ganz leicht, aber wahrscheinlich ist nicht sicher. Und es macht durchaus Sinn, sowas vorher zu Hause mal ausprobiert zu haben. Also, das sorgt dafür, dass die Handgriffe besser sitzen und ihr dann vor Ort nicht in Stress geratet. Vor allen Dingen, wenn es eh irgendwie alles aufregend ist und vielleicht irgendwie ein anderer Grund dazu führt, dass wenig Zeit ist. Und wenn du dann noch diesen Stress hast, nicht gut. Also, bereitet euch auf solche Sachen vor, probiert das aus, schraubt das mal an, schraubt das mal ab, schraubt es wieder an, legt das richtige Zeug zurecht. Entspannung, oberste Priorität. So, Jan, entschuldige.
Lassen wir die technischen Seiten jetzt mal raus, aber sind wir noch kurz in der Vorbereitung, dann ergibt es durchaus Sinn, auf so ein Rennstreckentraining sich auch selbst ein bisschen vorzubereiten. Und der Technikcheck kann komplett positiv ausgefallen sein, es kann alles funktionieren. Wenn ihr nach zwei Turns feststellt, boah, mein Körper ist selbst aber nicht so richtig im Zustand, dann habt ihr das vielleicht verpasst, euch vorher ein bisschen vorzubereiten. Ich glaube, man muss kein Marathonläufer sein, um auf der Rennstrecke zu bestehen. Aber so ein bisschen auf die körperliche Fitness zu achten, ergibt durchaus Sinn. Gerade im Hochsommer, in dem ja viele Rennstreckentrainings auch stattfinden, kommt man einfach sehr schnell ins Schwitzen. Also hier im Vorfeld sportlich aktiv zu sein und auch mal bei höheren Temperaturen ein bisschen was zu machen, ist sicherlich nicht verkehrt, um den Körper auf so eine Belastung auch vorzubereiten. Das ist, glaube ich, noch ein Punkt, den sollte man nicht unterschätzen und vor allem auch nicht erst zwei Wochen vorher anfangen, sondern wenn ich im Weihnachten rum plane, im nächsten Jahr da was zu machen, dann kann ich die Neujahrsvorsätze direkt mit einem Ziel versehen und mich ein bisschen darauf vorbereiten. Lockeres Training, um diese 20-Minuten-Turns einfach sauber zu überstehen und dann auch den ganzen Tag mit viel Spaß hinter sich zu bringen, ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Das also in der langfristigen Vorbereitung. Kommen wir jetzt mal so ein bisschen auf das Kürzere zu sprechen. Nehmen wir jetzt unsere Situation, das Rennstreckentraining ist, glaube ich, in 3-4 Wochen. Ist es dann soweit? Was steht jetzt so an? Was jetzt auf jeden Fall passiert sein sollte, ist neben dem technischen Checkup auch das Thema Reifen. Also entweder habt ihr sie dann frisch aufgezogen oder aber im Anhänger, Transporter, wie auch immer mit dabei. Seid euch da sicher, das heißt, da müsst ihr nicht mehr irgendwie was kurz bestellen. Jetzt geht es allmählich aber so ein bisschen an das Thema Packliste. Jetzt sollte ich mir allmählich Gedanken machen, was brauche ich denn so alles an der Rennstrecke? Michel, hast du da was bei dir vor Augen oder habe ich sonst noch irgendwas vergessen?
Ja, also Packliste ist ein wichtiger Punkt. Da kommen wir dann auch neben dem Technischen wieder zum Persönlichen, also zu dem, was du für dich eventuell brauchst, unabhängig von Ersatzteilen, Werkzeugen etc. Und hier gibt es aber natürlich auch wieder einen großen Unterschied, was ist das für eine Veranstaltung und welche Ambitionen habe ich und was denn soll denn da alles vor Ort passieren? Ne? Stichwort auf Achse anreisen oder mit diesem Straßenmotorrad. Ich gehe jetzt mal davon aus, der technische Teil ist geprüft, Bremsbeläge sind neu, Flüssigkeit ist neu, Reifen sind neuwertig. Da brauche ich für die Zeit vor Ort, wenn ich jetzt das erste Mal auf der Rennstrecke unterwegs bin, nicht so viel technisches Material, um das ich mich kümmern muss, beziehungsweise das ich mitnehmen muss. Ne? Wie gesagt, eventuell ein kleines Werkzeug, um Spiegel etc. abzubauen, falls das nicht zu Hause schon passiert ist. Und dann bin ich eigentlich ganz gut gesettelt. Anders verhält es sich natürlich, wenn ich jetzt eher schon etwas sportlicher unterwegs sein möchte. Wenn ich vielleicht mit Slick-Bereifung unterwegs bin. Wenn ich eine Rennverkleidung habe. Wenn ich selbst vor Ort kleine Änderungsmaßnahmen vornehmen möchte, zum Beispiel, weil ich eine einstellbare Fußrastenanlage habe, weil ich einstellbare Lenkerstummel habe, weil ich Ersatzteile oder Teile dabei habe, die ich gerne ausprobieren möchte, da ist die Packliste natürlich schon entsprechend länger. Und was bei dieser technischen Seite auf jeden Fall Pflicht ist, wenn ich ein Motorrad habe, das nicht auf Straßenreifen unterwegs ist, sind Reifen, logischerweise, in dem Fall Slicks. Und ich brauche natürlich die entsprechenden Ständer, um das Motorrad aufzubocken. Denn wenn ich mit dieser Bereifung unterwegs bin, empfiehlt es sich natürlich, die dringend vorzuwärmen und mit Reifenwärmern zu arbeiten. Also das ist quasi so einmal der erste Schritt, sage ich es mal. Wenn ich von dem Straßenmotorrad hin zu einem sportlicheren Fahrstil gehe, ist es in der Regel das Erste, was passiert. Ich gehe von straßenzugelassenen Reifen auf Slicks und dann brauche ich natürlich die Ständer, ich brauche Reifenwärmer und die entsprechende Infrastruktur, um die zu versorgen. Das heißt, ich brauche mindestens eine Kabeltrommel, ich sollte einen Mehrfachstecker dabei haben und die Möglichkeiten, zur nächsten Steckdose zu kommen. Also das ist ein wichtiger Punkt, den es zu beachten gilt.
Voll, reden wir aber doch nochmal intensiver über das Thema Reifen, weil du hast jetzt schon angesprochen, es gibt natürlich die Möglichkeit dann auch mit Reifenwärmer, Slicks und so weiter. Ist aber vielleicht schon wieder so ein bisschen zu, oder aus meiner Sicht ein Schritt zu weit nach vorne. Gerade wenn du das erste Mal so auf der Rennstrecke bist, ist das ja ein Thema, gefühlt machen sich da alle wahnsinnig verrückt. Welchen Reifen kann ich mit dem und so weiter? Ich glaube, auch hier muss man mal ruhig anfangen. De facto kannst du eigentlich ja grundsätzlich mit theoretisch jedem Reifen auf die Rennstrecke gehen. Die Frage ist halt auch einfach dann, was brauche ich, wie bin ich irgendwie unterwegs? Und tatsächlich können ja heutzutage schon sehr viele Tourensportreifen auch wirklich sehr gut dynamisches Fahren ab. Ich glaube, hier muss man nicht immer direkt einen auf den nächsten Valentino Rossi machen oder wie auch immer. Wenn ich am Ende einfach nur mal auf die Rennstrecke gehe, um mich gemütlich an meine Grenzen ranzutasten, dann brauche ich vielleicht nicht unbedingt direkt so einen Semi-Slick oder wie auch immer. Auch hier gibt es einfach viele Faktoren, die man beachten muss. Ich weiß noch, als ich das erste Mal selbst mit meinem Motorrad auf der Rennstrecke war, da hatte ich auch in Anführungszeichen nur den Metzler M7 Sportec oder wie er heißt, drauf, den ich auch genauso auf der Straße gefahren bin. Das ist natürlich ein sogenannter Hypersport-Reifen, der durchaus hohe Temperaturen und große Belastungen ab kann. Und das hat auch gut funktioniert, bis zu einem gewissen Grad natürlich. Ne? Ich war einfach sehr zügig damit dann auch schon unterwegs und Grad ist das richtige Stichwort. Es war einfach auch ultra heiß. Das heißt, wir hatten Temperaturen von über 30 Grad. Es hat trotzdem funktioniert, bis zu einem gewissen Punkt einfach. Und den erfährt man dann ja auch so ein bisschen. So ein Reifen hört dann ja nicht auf einmal schlagartig auf zu arbeiten. Aber unter der thermischen Belastung kam ich dann einfach an einen Punkt, wo es schmierig wurde. Da wusste ich, okay, jetzt muss ich einfach ein bisschen Tempo rausnehmen. Kann nicht ganz so viel angasen. Man muss aber auch dazu sagen, es war halt wirklich, es war Hockenheim. Du bremst dann mit meinem Motorrad, das bei 250 abgeregelt ist, irgendwie auf 60 km/h runter, hämmerst dann direkt aus der Kurve auch mit 160 PS da wieder Vollgas raus, das ist natürlich eine massive Belastung. Wenn ich aber ein deutlich, wie soll man sagen, entspannteres Motorrad vielleicht auch habe, nicht ganz so aggressiv unterwegs bin, kann es vielleicht sogar ein Tourensportreifen sein. Das muss ich natürlich mir sehr intensiv irgendwie überlegen, auch wo ich dahin will. Aber ich sollte jetzt nicht in Panik verfallen, wenn ich jetzt halt nicht gerade einen Semi-Slick dort habe und um mich rum aber alle Leute mit Reifenwärmern sehe. Ich habe es einfach wie immer in der Hand. Ganz wichtig vielleicht auch, wenn ich mich so ein bisschen dynamischer gestalten möchte oder auf alle Eventualitäten vorbereitend sein möchte, es kann ja auch regnen an der Rennstrecke. Wenn ich jetzt sozusagen mein erstes Mal Rennstrecke habe und direkt einen auf Vollblut-Racer machen möchte und mir deshalb Slicks zulege und dann regnet es, ja, was machst du denn dann? Ne? Also deswegen hier vielleicht abschließend mein Resümee, sich bei dem ersten Mal nicht direkt voll auf eins zu konzentrieren. Nimm einen Reifen, den du vielleicht auch schon kennst, vielleicht aber auch einfach das etwas sportlichere Segment dazu. Zieh es auf, fahr profiliert, gerade wenn es das erste Mal ist, dann hast du auch, wenn es regnet, die Möglichkeit, trotzdem erste Turns dort zu machen und zu üben.
Kann man so auf jeden Fall stehen lassen. Ein Vermerk da noch in zum Thema Einschätzung, ne? Also was ist vielleicht das Richtige für mich? Du kommst ja in der Regel von der Straße und weißt ja auch schon von daher, wie intensiv du deine Reifen nutzt, ne? Also das sieht man ja zum Beispiel am Verschleißverhalten, das sieht man an dem Bereich des Reifens, den ich im Normalbetrieb in Anführungsstrichen für mich nutze. Und was auch dazu kommt, da haben wir wieder dieses den Veranstaltungstypus. Wenn ich jetzt quasi bei Instruktorfahrten bei einem Einsteigeranbieter dabei bin, dann ist die Gefahr nicht wirklich ausgeprägt, dass ich auch mit einem Tourensportreifen in ein Fenster komme, in ein Temperaturfenster, bei dem ich Gefahr laufe, aus dem eigentlichen Arbeitsbereich des Reifens hinauszukommen. Weil darum geht es tatsächlich, ne? So ein Tourenreifen oder so ein Straßenreifen ist natürlich dafür ausgelegt, ein Temperaturfenster, sagen wir mal, von 0 oder vielleicht sogar kurz darunter bis zu einer Temperatur von 30, 40 Grad irgendwie abzudecken. Also ich meine jetzt Außentemperatur, ne? Und dann immer gut zu funktionieren in diesen Außentemperaturbereichen, aber nicht massiv auf die Mütze zu bekommen, sondern einfach unter den gängigen Straßenverkehrsregeln zu funktionieren. Wenn ich jetzt auf der Rennstrecke bin, ne, und habe aber, ich sag mal, 20, 25 Grad Außentemperatur, der Asphalt hat vielleicht auch schon 40, ne, und dann fahre ich, so wie du es gerade beschrieben hast, ständig auf Press, ne, also ich bremse hart, ich beschleunige hart, dann kommt der Reifen natürlich sehr massiv auf Temperatur, weil der Asphalt schon sehr weiß ist und der natürlich auch viel arbeitet, viel Walkarbeit leisten muss. Und da kann es passieren, dass das Ding schnell 60, 70 Grad erreicht. Und da ist bei einem Tourensportreifen einfach das Arbeitsfenster schon langsam erschöpft. Und es macht einfach durchaus Sinn, in dem Bereich sich auf einen sportlichen, supersportlichen Reifen mit Straßenzulassungen zu konzentrieren, der in diesem Arbeitsfenster noch funktioniert. Da gibt es von allen Herstellern entsprechende Produkte, vielleicht auch so unter diesem Namen Hypersport. Und da bin ich dann auf der Rennstrecke auch schon gut aufgehoben, ohne dass ich jetzt aber explizit schon einen Reifenwärmer benutzen muss. Also da ist das Fenster sehr, sehr breit. Entsprechend sind die Diskussionen auch sehr, sehr ausgeprägt. Da gibt es 1000 Leute mit 1500 Meinungen dazu. Also es ist ein schwieriger Bereich und es ist auch schwierig, da in diesem Bereich Empfehlungen zu geben. Und das betrifft auch die Frage, die in diesem Zusammenhang immer gestellt wird, welcher Luftdruck? Das lässt sich pauschal nicht beantworten. Kann man einfach so geben, da unterscheiden sich die Hersteller, die Reifen unterscheiden sich im Aufbau, haben unterschiedlich starke Karkassen, da bedarf es unterschiedliche Luftdrücke. Die Motorräder, die genutzt werden, sind unterschiedlich schwer. Die Bedingungen sind unterschiedlich. Und wenn ihr explizite Luftdruckempfehlungen zu dem Modell möchtet, das ihr gerade fahrt, unter dem speziellen Anwendungszweck, dann macht es durchaus Sinn, sich an den Reifenhersteller direkt zu wenden und sagen, hey, ich habe Motorrad XY, ich habe die und die Veranstaltung geplant, habe aktuell den und den Reifen montiert. Was empfehlt ihr mir da für einen Luftdruck? Und die sagen dann unter Umständen vielleicht auch, kannst du noch machen, wir empfehlen dir vielleicht aber auch ein anderes Modell, mit dem du unter den Bedingungen besser unterwegs bist und einfach sicherer beraten. Also wichtiger Aspekt, man kann diese Luftdruckfrage nicht pauschal beantworten, da kommt es immer auf die Umstände an, auf das Motorrad, auf die Außentemperatur auch, und es empfiehlt sich hier immer, den Hersteller zu kontaktieren und da um den entsprechenden Rat zu bitten.
Damit verbunden oft die Frage des Warmfahrens. Auch hier, glaube ich, kann man keine pauschale Antwort geben. Jeder Reifen hat einfach andere Temperaturfenster, in denen er arbeitet. Grundsätzlich, glaube ich, kann man aber eins auf jeden Fall sagen, wenn du rausfährst, egal ob mit Reifenwärmer oder mit Straßenreifen, was auch immer, die erste Runde ist nicht dazu gedacht, komplett auszurasten. Also selbst mit Reifenwärmer, du standest dann vielleicht nochmal in der Boxengasse kurz so ein bisschen rum, da gleichzeitig nicht verrückt machen, deswegen wird der Reifen nicht gleich bei minus 10 Grad landen, aber die erste Runde einfach immer reinfühlen, und ich glaube, da geht es gar nicht so sehr um die Temperatur des Reifens, als vielmehr um die Temperatur der Person, die auf dem Moped sitzt, weil egal, ob das jetzt der erste Turn des Tages ist, ob du schon 3 in den Knochen hast, erstmal wieder reinfühlen ergibt in jedem Fall Sinn. Die Kurven nochmal abchecken, du weißt auch nicht, was im Turn vor dir passiert ist, vielleicht hat irgendjemand Öl verloren und jetzt liegt da Ölbindemittel auf der Straße. Also erstmal wieder rankommen, ordentlich reinbremsen, ordentlich Gas geben dann da raus, so kriegst du den Reifen dann auch auf Temperatur ohne gleich voll am Grenzbereich zu sein, ergibt auf jeden Fall Sinn. Anderer Punkt, den wir noch angesprochen haben, der immer wieder aufkommt, ist, wir haben über profilierte Reifen gesprochen, ich habe es angedeutet, was ist bei Regen? Eine Frage, die viele immer beschäftigt vor dem ersten Mal. Ja, bei Regen kann man ja gar nicht fahren. Wenn jetzt nicht gerade komplett die Welt zusammenbricht, wird jeder Rennstreckenanbieter oder Trainingsanbieter das Training weiter fortsetzen. Es wird gefahren und natürlich jeder so, wie er will. Wenn du keinen Bock hast und es nicht machen möchtest oder du hast Slicks drauf und hast keine Lust, die auszubauen, musst du nicht fahren. Keiner wird dich dazu zwingen. Das Training wird im Regelfall aber nicht abgebrochen. Die Anbieter werden nicht sagen, hier ist Geld zurück, wir haben zwar die Strecke und so alles bezahlt, jetzt regnet es und deswegen wollen wir kein Geld machen, sondern die werden sagen, hey, fahre. Und das ist auch gar nicht so dumm, weil erstens lernt man dann mal unter kontrollierten Bedingungen auch im Regen zu fahren. Man merkt, die Reifen können meistens, gerade wenn sie für Regen auch zugelassen sind oder gedacht sind, deutlich mehr als man denkt. Und du kannst trotzdem sehr, sehr viel mitnehmen und Spaß haben, weil, das ist vielleicht auch nochmal eine grundsätzliche Regel fürs Rennstreckenfahren, fahr langsam, um schnell zu fahren. Denn den Gashahn voll aufziehen, das kann jeder und jede. Aber wodurch wird man schnell? Das ist zum einen das richtige Bremsen, das ist, glaube ich, die Königsdisziplin, aber vor allen Dingen die richtige Linienwahl. Richtig zu fahren, die richtige Kurve zu fahren, die Blickpunkte zu finden. Und das kannst du halt, egal ob Sonne scheint oder es regnet, kannst du üben, kannst du trainieren in genau solchen Momenten. Natürlich haben wir alle mehr Spaß, wenn die Sonne scheint, die Sicht perfekt ist und so weiter. Aber aus Angst vor Regen ein Rennstreckentraining nicht zu besuchen, ist, denke ich mal, auf gar keinen Fall empfehlenswert.
So sieht das aus. Und bevor es rausgeht auf die Strecke, ich habe jetzt gerade nochmal unseren Fragenkatalog durchgeschaut und da ist mir etwas aufgefallen, was sich sehr gut angliedert an dieses, okay, Luftdruck, rausgehen, das erste Mal raus und fahren, von Christian, der auch bei uns bei der Veranstaltung dabei ist und der hat ein paar Fragen in diese Richtung gestellt, die wir in diesem Zusammenhang gern mit abhaken können. Also Reifen und Verschleiß fragt, reicht ein Satz für 2 Tage? In der Regel ist das so, also ich fahre selbst mit einem Satz Slicks 2 Tage mit einem gut profilierten Straßenreifen ist das in der Regel auch kein Problem. Dann ein wichtiger Punkt, um den Luftdruck zu prüfen, brauche ich da was vor Ort? In der Regel bietet es sich an, einen eigenen Luftdruckprüfer mitzunehmen und hier eine Empfehlung von mir: Nehmt nicht das 3-Euro-Teil aus dem Baumarkt. Die Streuung der Angaben ist so massiv, dass es eher so ein Rätselraten ist als oder eher ein Schätzwert als das, was wirklich drin ist. Ihr macht es Sinn, ein qualitativ hochwertiges Produkt zu kaufen. Und was auch sehr hilfreich ist, wenn ihr eins habt mit so einem, ich sag mal, Schlauch, was flexibel ist, denn gerade bei normalen Straßenmotorrädern gibt es oft keine abgewinkelten Ventile. Das heißt, dann habt ihr es deutlich leichter, den Luftdruck zu messen. Und wenn ihr zurückkommt und beim Reinfahren den Luftdruck prüft, das macht durchaus auch Sinn, um zu gucken, ob ist der Reifen im richtigen Fenster. Immer darauf achten, dass man sich die Finger nicht an der Bremsscheibe vorne verbrennt. Die sind natürlich sehr heiß durch die Belastung. Also hier auch noch ein wichtiger Punkt. Und was die Temperatur angeht, auch ein großer Unterschied zu dem, was wir jetzt vor kurzem angesprochen haben zum Thema warm laufen lassen. Bei normalen Straßenfahren wirst du dein Motorrad in der Regel nicht warm laufen lassen, bevor du losfährst, außer vielleicht so 20 Sekunden um die Handschuhe anziehen. Beim Rennstrecken-Event macht es aber natürlich durchaus Sinn, denn du fährst natürlich morgens raus und gibst diesem Motorrad direkt auf den Kopf, ne? Also du fährst ja dann nicht erst 30, 50, 80 so 3 Runden, sondern du fährst natürlich raus und gibst Gas und da sollte das Motorrad natürlich entsprechend warm sein und zwar so, dass quasi die Betriebstemperatur des Motors erreicht bist, ne? Dass du halt irgendwo in diesem Fenster 80, 90 Grad bist und dann rausfährst, dass alle Temperaturen auf Betriebstemperatur sind, das Öl überall im Motor gleichmäßig verteilt ist und auch unter Belastung überall gut hinkommt. Ein wichtiger Punkt, Motorrad auf jeden Fall warm laufen lassen. Und was an dieser Stelle auch noch eine Frage ist, Stichwort Naked Bike oder Motorräder, normale Straßenmotorräder, möchte ja gerne wissen, wo kommt die Startnummer hin? Auf dem Naked Bike, das ist heutzutage weniger ein Problem, kannst du es in der Regel, weil wir ja diese LED-Scheinwerfer inzwischen fast immer haben, einfach auf den Scheinwerfer kleben, gibt es in der Regel keine Probleme. Früher war das anders mit den ganz normalen Halogen-Scheinwerfern, die haben natürlich große Hitzeentwicklung gehabt, da konnte es durchaus passieren, dass der Scheinwerfer sich da so ein bisschen durch die Hitze der Aufkleber einbrennt, das wollen wir natürlich nicht. Falls ältere Motorräder dabei sind, muss man schauen. Da gibt es dann in der Regel aber auch Rat und Tat von den Veranstaltern, und hängt auch ein bisschen mit den verfügbaren Aufklebern und der Größe zusammen. Also, so viel noch zum Thema Vorbereitung und Rausfahren. Und da wir uns ja so langsam schon dem Ende unserer Folge nähern, würde ich gerne noch ein bisschen auf die wichtigen Punkte eingehen, die nicht mit der Technik zusammenhängen, sondern eher mit dir als Person und der Verpflegung und dem, wie du vielleicht auf dich achten solltest. Und ich denke, Jan, du hast es wahrscheinlich auch auf dem Schirm, ne?
Genau, ich glaube, wir waren jetzt schon wieder sehr intensiv in dem eigentlichen Fahren und Technischen drin. Drumherum ist ja noch vieles, was man vielleicht auch so ein bisschen beachten sollte. Worüber ihr euch Gedanken machen solltet im Vorfeld, ist die Erholungsphasen. Was braucht ihr also dafür? Und damit meine ich zum einen, wo und wie kommt ihr denn tagsüber und auch nachts unter? Hier gibt es einfach verschiedene Möglichkeiten. Viele Rennstrecken haben direkt ein Hotel an der Strecke. Das kann man dann natürlich buchen, ist etwas kostenpflichtiger. Einige Personen bevorzugen es dann im Umfeld irgendwie zu übernachten. Aber tagsüber ist man nun mal an der Rennstrecke. Und hier solltet ihr euch auch eine Atmosphäre schaffen, in der ihr euch so ein bisschen erholen könnt. Ich reise nach Oschersleben einfach mit meinem Kombi an, werde auch im Auto ratzen, habe da eine gute Schlafmöglichkeit für mich gefunden, werde aber trotzdem auch Dinge brauchen am Tag, um einfach mal ein bisschen meine Ruhe zu haben. Weil du willst dich ja immer mal so ein bisschen erholen. Bedeutet, brauchst du für dich irgendwie vielleicht einen passenden Campingstuhl? Brauchst du irgendwas, wo du dich einfach erholen kannst? Das sollte man sich so ein bisschen fragen, irgendwie auch Rückzugsmöglichkeiten für sich selbst schaffen. Da werden wir aber überhaupt bei dem Punkt auch das Ganze drumherum. Was braucht es, um so eine Erholung zu haben? Ein Tipp, ganz, ganz wichtig aus meiner Sicht, ist nach jedem Turn sofort aus der Klamotte raus. Man unterschätzt das vielleicht auch so ein bisschen unter dem Adrenalin, aber gerade im Lederkombi staut sich halt irgendwann die Wärme. Es ist eine extrem körperliche Beanspruchung. Und so geht mein Gang nach einem Turn sofort runter vom Motorrad, aus der Pelle raus. Und was ich dann immer dabei habe, ist einfach lockere Sportkleidung, in der ich rumlaufe. Bedeutet umgekehrt aber auch, wenn wir schon mal über das Thema Regen sprechen, ausreichend warme Klamotten. Es kann dann genauso gut kalt werden. Also nehmt euch so was mit, dass ihr auf jeden Fall danach dem Körper ein Umfeld schafft, in dem ihr euch gut wohlfühlt, in dem ihr euch dann ein bisschen auch auskühlen könnt oder wieder aufwärmen könnt, wenn es kalt ist. Wie gesagt, Stuhl, was auch immer, natürlich stehen überall auch mal Bierbänke rum, man kann rumsitzen, es gibt immer Möglichkeiten, auch seinen Platz zu finden, aber das ist ganz, ganz wichtig, also lockere Sportkleidung und abends dann vielleicht auch warme Sachen, wenn man da noch rumsitzt. Und das andere ist Verpflegung. A und O ist natürlich überhaupt Wasser, braucht der Körper, saufen wir wie sonst noch was, und das wird auch eben häufig unterschätzt. Nicht nur das Motorrad braucht regelmäßig neue Flüssigkeit, sondern auch ihr. Also, Leitungswasser natürlich, A und O, ordentlich reinballern. Was aber auch ganz gut ist, wenn man relativ viel schwitzt, ist Elektrolyte immer mal wieder reinzuhauen. Und das ist auch was. Fahren auf der Rennstrecke ist kognitiv und körperlich extremst anstrengend. Hier überhaupt grundsätzlich der Tipp, wenn ihr das Gefühl habt, hey, es geht gerade nicht mehr oder der Körper gibt mir Anzeichen, ich bin so ein bisschen platt. Man kann jederzeit einen Turn auch früher beenden. Da ist irgendwie überhaupt nichts bei. Einfach rausfahren und sagen, hey, bevor ich mich jetzt noch eine Runde quäle, ich breche an der Stelle ab. Es hat Spaß gemacht, aber jetzt gehe ich raus. Vielleicht brauche ich einfach die Pause. Habe ich selbst auch schon erlebt, dass ich gemerkt habe in einer Runde, boah, gleich 3 Bremspunkte verkackt. Wir sind hier einfach relativ zügig unterwegs. War für mich dann die Erkenntnis, okay, ich fahre raus. Offensichtlich bin ich gerade nicht ganz konzentriert bei der Sache. Und das eh immer ein Tipp. Und dann muss man sich eben auch bewusst machen, das kommt halt da vielleicht auch her, dass man zu wenig Energie geladen hat. Also zwischendrin mal ein paar Gummibärchen essen, sich da so ein bisschen was reinzimmern. Es gibt ja irgendwie so Gels. Man muss, glaube ich, auch nicht übertreiben, aber da einfach drauf achten. Und was ich persönlich immer nicht verstehe, soll ja jeder machen, wie er will, aber sich in der Mittagspause richtig fett Pommes mit Mayo reinzimmern, führt bei mir zumindest dazu, dass ich danach eigentlich mich direkt schlafen legen kann. Also ich achte darauf, dass ich mittags einfach irgendwas Leichtes, Gutes esse, was ich aber auch gut verdauen kann, um dann wieder ordentlich Gas zu geben und abends natürlich dann ordentlich Energie aufladen. Habe ich da was vergessen, Michel?
Nein, ich wollte da jetzt nur so ein bisschen einen Gang zurückschalten, weil Jan jetzt schon von Elektrolyten und von Ernährungsgels etc. gesprochen hat. Das hört sich natürlich schon sehr nach Profisport an. So muss das natürlich auch gar nicht sein.
Nein, also so meine ich das gar nicht. Ich meine einfach so ein bisschen Zucker zu sich nehmen. So, ne? Also es muss überhaupt nicht hier, also es soll ja, wie gesagt, einfach immer nur Spaß machen, aber man vergisst halt einfach, wenn die Sonne darunter brezelt und du dort sitzt, du schwitzt halt ultra was raus. Also das kennt ja jeder, der einfach schon mal viel Sport am Stück gemacht hat. Wenn du da mal richtig schwitzt, verliert dein Körper halt gerne mal 3 Liter Flüssigkeit alleine durch Schwitzen.
Absolut, genau. Und das wollte ich jetzt nämlich noch so als Tipp hinterher schicken. Ne? Ihr müsst natürlich keine Elektrolyte mitnehmen, sondern es bietet sich durchaus an, die Wasserration, die man zu sich nimmt, durch Apfelschorle zum Beispiel aufzuwerten. Oder es gibt ja auch diese klassischen Iso-Drinks, also mache ich ganz oft, gibt es bei Lidl und bei Aldi diese 0,5er Flaschen irgendwie mit Grapefruit-Geschmack oder so. Das nehme ich normalerweise so im Wechsel mit. Und was natürlich dann auch sehr komfortabel ist, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Ne? Ich hatte das Thema Kabeltrommel angesprochen. Ich hatte das Thema Mehrversteckdose angesprochen. Wenn ihr irgendwie eine Kühlbox habt, nehmt das damit. Da könnt ihr euch auch ein paar Bananen reinbacken oder einen Apfel. Das ist durchaus genug Energielieferant zwischendurch. Da müsst ihr keine Gummibärchen essen. Das ist eher so, da habt ihr auch noch ein bisschen mehr Substanz im Magen. Das hilft euch ja auch, dass der Magen zwischendurch halt nicht knurrt. Und Jan hat völlig recht. Also gerade so in der Mittagspause nicht unbedingt Spaghetti Carbonara anderthalb Portionen euch reinlatzen, sondern eher was Kleines und was Leichtes essen. Und so über den Tag kommen. Und ein ganz wichtiger Punkt, den ich unbedingt noch mitgeben möchte, jetzt kurz vor Schluss, ist, seid, egal was ihr macht, seid ehrlich zu euch selbst. Das ist das Wichtige. Jan hat das angedeutet beim Motorrad. Hört auf das, versucht das zu spüren, was das Motorrad macht. Das ist natürlich immer ein wichtiger Punkt. Dafür seid ihr auch da, um das zu lernen, weil ihr das halt im Straßenumfeld nicht so könnt. Und was aber quasi auf der Straße und umso mehr auf der Rennstrecke gilt, wenn ihr irgendwie ein Gefühl oder ein Zeichen von Nachlässigkeit, von Schwäche bei euch spürt. Ne? Seid ehrlich zu euch selbst, erkennt das an, nehmt lieber einen Gang raus oder fahrt komplett raus, gönnt euch ein bisschen Erholung und sorgt so dafür, dass immer die nötige Konzentration zur Verfügung steht, weil nur dann seid ihr entspannt, nur dann macht das Spaß. Und vor allen Dingen am Anfang, wenn man das erste Mal unterwegs ist, es gibt natürlich die psychische Anstrengung, aber auch die physische, weil man einfach viel verkrampfter auf dem Motorrad sitzt, weil alles neu ist und das kostet deutlich mehr Energie. Und da seid ihr gut beraten, wenn ihr euch das selber eingesteht und sagt, ich bin jetzt mal ein bisschen unkonzentriert, ich bin nicht mehr so bei der Sache, und da einen Turn auszusetzen, was ich durchaus mache, manchmal, wenn es besonders warm ist, der letzte am Tag, fahre ich halt einfach nicht, wenn ich mich nicht dafür fühle. Oder nach der Hälfte der Zeit rauszufahren und sagen, hey, ich bin jetzt K.O., ich muss jetzt was trinken, auch kein Problem. Ihr könnt auch einfach zwischendurch mal rausfahren und einen Schluck Wasser nehmen, wenn ihr den Mund trocken habt, geht auch. Macht das, tut das. Diese zwei Runden, die ihr nicht fahrt, kosten euch vielleicht 20 Euro und wenn ihr aber aufgrund eines Fehlers das Ding irgendwie im Kiesbett versenkt, selbst ohne großen Schaden, sind mindestens 2.000 Euro fällig. Mal abgesehen davon, dass ihr euch selber wehtun könnt, macht überhaupt gar keinen Sinn. Achtet auf euch, hört auf euch und dann seid ihr dazu in der Lage, das Maximum an Spaß und Freude aus so einer Veranstaltung rauszuholen.
Wer von euch gerade auf der Suche nach neuen Reifen für die Motorradsaison ist, sollte unbedingt jetzt bei motorradreifendirekt.de vorbeischauen. Der Frühjahrssale läuft auf Hochtouren und es gibt zahlreiche tolle Angebote von namhaften Herstellern. Auch die bereits erwähnte Michelin Power 6 Cashback Promo Top-Qualität für eure Fahrt in die Saison. Und damit nicht genug, wenn ihr den Promocode GAS10 eingebt, erhaltet ihr 10% Rabatt auf alle Motorradreifen. Das ist der perfekte Zeitpunkt, um zuzuschlagen. Also bestell jetzt auf motorradreifendirekt.de. Zurück zum Podcast. Gang rausnehmen ist, glaube ich, das richtige Stichwort. Ich habe schon mal gesagt, sag's nochmal, fahr langsam, um schnell zu fahren. Vorbereitung mit YouTube-Videos und so weiter, alles schön und gut. Ergibt Sinn, sich die Strecke anzuschauen. Fakt ist, man wird aber alles, was man sich dort anlernt und vornimmt, nicht auf einmal umsetzen können. Also lieber ein bisschen rausnehmen und immer an einem Punkt arbeiten. Sei es mal die Blickführung, dann vielleicht als nächstes Bremspunkt, dann Körperhaltung. Aber alles auf einmal wird man nicht hinbekommen. Das endet im Chaos und dann ist eh das Wichtigste. Spaß haben. Ein Tipp vorab noch. Plant eure Anreise so, dass ihr ausreichend Zeit habt am Abend davor. Meistens gibt es so eine Streckenbegehung. Das ist immer ganz cool, um sich noch ein bisschen mit der Strecke vertraut zu machen. Selbst wenn man schon 5-mal da war, ich nehme das jedes Mal wieder mit, werde es auch dieses Jahr wieder machen. Vorher einmal über die Strecke laufen. Meistens gibt es das irgendwie auch geführt, wo Leute dann nochmal erzählen, worauf man so achten kann. Dann fühlt man sich da schon mal ganz wohl und dann wird es ein tolles Event. Und so soll es auch in Oschersleben werden. Wir werden uns extrem, oder wir freuen uns jetzt schon extrem drauf. Ich bin immer noch ultra gespannt, mit welchem Motorrad ich fahren will. Der Michel lässt sich da nicht in die Karten schauen. Wenn ihr vorab noch Fragen habt, die jetzt unbeantwortet blieben, dann schreibt sie uns sehr gerne info@gasgeflüster.de. Und ansonsten werden wir natürlich auch eine Nachberichterstattung über dieses Community-Event machen. Freuen uns wahnsinnig drauf. Michel, mir war es wieder ein Fest. Ich muss jetzt dringend
Flüssigkeit wegbringen. Ich habe nämlich nichts ausgeschwitzt, sondern es hat sich alles schön gesammelt. Deswegen muss ich das Ende dieser heutigen Folge ein wenig forcieren. Es war mir ein Fest. Tschüss an alle da draußen. Macht's gut. Michel, wolltest du noch was sagen?
Tschö.
Ciao, ciao.
Beim virtuellen Stammtisch, da wird nicht geschwiegen. Michel und Jan, die durch die Motorwelt fliegen, über Gas und Getriebe, leidenschaftlich und schwer. Erzählen sie Geschichten vom Asphaltmeer, mit Worten scharf wie Kurven, tief in der Szene drin. Jede Episode ein Wheelie für den Adrenalinsinn. Von Technik bis zur Tour, sie decken alles ab. Gasgeflüster, der Soundtrack für den Asphalt, den ich hab. Hab. Yes, yo. Gasgeflüster. Der beste Motorrad-Podcast.